Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich dürfen wir Sie zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit begrüßen. In den letzten beiden Folgen hatten wir uns ja vor allen Dingen mit dem Omnibus-Paket der Europäischen Kommission beschäftigt. Das werden wir jetzt auch wieder streifen. Aber hauptsächlich wollen wir uns jetzt den nationalen Entwicklungen auch zuwenden. Vor allen Dingen, da ja nun die Bundesregierung noch auf die Idee gekommen ist, das CSRD-Umsetzungsgesetz jetzt auf den Weg zu bringen. Dazu haben wir einen Referentenentwurf und das wird sicherlich dann auch der Schwerpunkt unserer folgenden Ausführungen hier sein, aber auch einen kleinen Blick natürlich auf die aktuellen Entwicklungen in der EU. Wir, das sind wieder die Anja Schmitz-Herkendell und ich, Bernd Stiebi. Sie kennen uns ja auch aus den vergangenen Folgen und wir hoffen, dass wir hier in diesem Podcast diese aktuelle Thematik für Sie gut gemeinsam auch rüberbringen können. Ja, Anja, starten wir vielleicht mit einer kleinen Zusammenfassung. Das hat sich ja auch bewährt, sozusagen der Entwicklungen in den letzten Wochen. Was hat sich da alles getan? Ich glaube, es ist ja doch eine ganze Menge.
Ja, das war ganz spannend in den letzten Wochen. Ich habe nochmal geschaut, wir haben den letzten Podcast Mitte Juni veröffentlicht und spätestens seit Anfang Juli geht es relativ rund auf nationaler und europäischer Ebene. Die EFRAG überarbeitet ja eben auf Bitten der EU-Kommission im Zuge der Omnibus-Initiative, du hast es ja gerade schon erwähnt, die ESRS. Und bislang hatte die EU-Kommission der EFRAG eine Frist gesetzt bis zum 31. Oktober zur Abgabe dieser überarbeiteten ESRS. Das wird dann eben Technical Advice genannt oder eben fachliche Empfehlung. Das hat die EU-Kommission nun verlängert um einen Monat auf den 30. November. Und diese verlängerte Abgabefrist möchte die EFRAG gerne nutzen, um eben auch ihre Konsultation zu den ESRS ein bisschen zu verlängern. Das haben die dann am 2. Juli verkündet, dass jetzt eben die Konsultationsfrist im August und September laufen soll. Die überarbeiteten ESRS sind noch gar nicht draußen. Das wird aber jetzt eben für Ende Juli, Anfang August erwartet. Dann ging es relativ schnell weiter, nämlich am 4. Juli, da hat dann die EU-Kommission einen neuen delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie-Verordnung veröffentlicht und dann hat auch gleichzeitig ein neues FAQ-Dokument und ausgefüllte Beispielmeldebögen dazu noch veröffentlicht. Dann haben wir den 10. Juli, da kam dann ein erster Arbeitsstand raus, der überarbeiteten ESRS. Das war insofern ganz spannend, weil das bislang alles interne Diskussionen waren innerhalb der EFRAG-Gremien. Jetzt hatte man so eine erste Möglichkeit, mal zu gucken, wie stellen die sich denn die überarbeiteten ESRS eigentlich vor. Da gab es eben eine Sitzung der entsprechenden Technical Expert Group und da konnte man sich die Unterlagen dann ansehen, wo auch tatsächlich einige Erleichterungen bei den ESRS derzeit in Diskussion sind. Aber eben ganz wichtig, auch am 10. Juli kam dann der lang ersehnte Referentenentwurf raus, mit einer relativ kurzen Stellungnahmefrist, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und last but not least gab es dann am 11. Juli die Verabschiedung des sogenannten Quick-Fix Delegated Acts durch die EU-Kommission. Und da kommen wir inhaltlich gleich auch noch näher drauf zu sprechen.
Ja, prima. Du hast jetzt eine ganze Menge von Rechtsakten, muss man so zu bezeichnen, genannt. Aufarbeiten wir die mal ein bisschen nacheinander auf. Fangen wir zunächst mal mit Deutschland an, wo, glaube ich, sicherlich auch der Zeitplan jetzt interessant ist.
Ja, es ist ja insofern interessant, dass die Umsetzungsfrist der CSRD schon letztes Jahr abgelaufen ist, nämlich am 6. Juli 2024. Und wir hatten uns ja Ende letzten Jahres dann auch entsprechend dazu geäußert, was denn die verspätete Umsetzung für deutsche Unternehmen und eben auch die Wirtschaftsprüfer bedeutet. Jetzt hat die Regierung eine schnellstmögliche Umsetzung sich vorgenommen. Das erklärt eben auch die kurze Frist der Stellungnahme, die lief nur 10 Tage bis zum 21. Juli. Und es sind, wir sind kurz nach Ablauf der Stellungnahmefrist sind dann eben ungefähr 70 Stellungnahmen auch tatsächlich veröffentlicht worden zu dem Referentenentwurf. Die Bundesregierung hat derzeit vor, im August sich noch weiter damit zu beschäftigen und dann auch möglichst schnell einen Regierungsentwurf zu veröffentlichen. Und da muss man eben schauen, Eigentlich ist geplant, das Gesetzgebungsverfahren bis Ende des Jahres abzuschließen. Ob das jetzt gerade im Zusammenhang mit der Omnibus-Initiative, wo so viele inhaltliche Änderungen noch auf dem Plan stehen, wirklich klappt, müssen wir einfach abwarten. Aber wenn wir jetzt auch zu dem Inhalt mal kommen, was sind denn die wesentlichen Inhalte im Referentenentwurf, die wir ja auch kommentiert haben, und zwar erstmal aus Reporting-Sicht?
Ja, das ist zum einen die Übernahme der sogenannten Stop-the-Clock-Regelung. Die entsprechende Richtlinie ist ja bereits in Kraft getreten und diese Regelung sieht ja zunächst mal vor, eine zeitliche Verschiebung für die Unternehmen der zweiten und dritten Welle um 2 Jahre. Das wird hier in dem Referentenentwurf dann in das deutsche Recht bereits integriert. Dann macht der Referentenentwurf etwas ganz Interessantes, vielleicht auch Geschicktes. Wir haben ja beim letzten Mal darüber berichtet, dass der Kommissionsvorschlag zu einer überarbeiteten CSRD ja den Anwendungsbereich ändern will, also den Scope sozusagen reduzieren will, die Zahl der verpflichteten Unternehmen reduzieren will und hat dazu ja eine erhöhte Schwelle, Arbeitnehmerschwelle von 1.000 Mitarbeitern vorgeschlagen. Ja, das Ganze befindet sich natürlich noch in den Verhandlungen, aber der Referentenentwurf antizipiert sozusagen quasi schon diese Regelungen und schafft also in den Übergangsvorschriften im EGHGB eine Ausnahme für diese Unternehmen. Das würde dazu führen, dass wir nur noch 3.900 ungefähr berichtspflichtige Unternehmen hätten, was natürlich aus von der Ausgangszahl 13.200, Entschuldigung, wie immer wieder kolportiert worden ist, natürlich eine sehr, sehr große Reduktion entsprechend darstellt. Ja, dann positiv sicherlich auch zu sehen die Tatsache, dass in dem Entwurf auf eine Rückwirkung verzichtet wird. Das heißt, eigentlich müssten die Unternehmen ja für 2024 schon berichten nach der CSRD. Diese Debatte kannten wir schon aus dem letzten Jahr und hier bleibt es also sozusagen dabei, dass für 2024, die Jahre sind ja auch alle abgeschlossen, die alten Vorschriften in Anführungszeichen eben weiter dann gelten. Da wird also nicht rückwirkend eingegriffen. Ja, dann kann man, glaube ich, feststellen nach unserer Durchsicht, dass dieser neue Referentenentwurf in weiten Teilen ganz, ganz große Parallelen zum letzten Regierungsentwurf aus der vergangenen Legislatur aufweist, was natürlich auch dazu führt, dass die da identifizierten Schwächen weitgehend natürlich noch enthalten sind. Darauf haben wir dann auch in unserer Eingabe entsprechend jetzt hingewiesen, ganz aktuell in der vergangenen Woche. Es bleibt bei der Aufstellungslösung im ESEF-Format. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir am IDW ja sehr stark mit auch guten Argumenten, denke ich, für die Offenlegungslösung entsprechend plädiert haben. Ich will die Argumentation jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Sie kennen das entweder oder finden das auch in den Unterlagen, auch zuletzt nochmal in unserem aktuellen Commentletter. Positiv ist sicherlich dann in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass auch nach den Übergangsvorschriften jetzt im EGHGB in den entsprechenden Artikeln vorgesehen ist, dass das ESEF-Regime erst anzuwenden ist für Geschäftsjahre, die nach dem 31.02.2025 entsprechend beginnen. Und was wir auch begrüßen, ist, dass sich in der Begründung zum Gesetz eine Klarstellung findet. Das heißt, wenn also nach dem neuen Format, dem ESEF-Format entsprechend aufgestellt worden ist, für Zwecke der Offenlegung keine elektronische Wiedergabe erstellt werden muss, in diesem Fall auch folglich keiner Prüfung nach 317 Absatz 3a bedarf, ob eine solche Wiedergabe entsprechend enthalten ist. Ganz, ganz großes Thema, auch wie gesagt, auf Basis der vergangenen Vorschläge sind die Befreiungsregelungen. Glaubt natürlich auch an sehr, sehr für die Praxis wichtiger Bereich. Und auch da erkennen wir doch noch zahlreiche Schwächen, haben darauf auch entsprechend hingewiesen, insbesondere nochmal in einer Anlage zu unserer Eingabe. Positiv kann man sicherlich vermerken, dass es jetzt möglich ist, dass freiwillig aufgestellte Lageberichte, die natürlich dann auch freiwillig um eine gesetzeskonforme Nachhaltigkeitsberichterstattung erweitert werden, auch befreiende Wirkungen für die Tochterunternehmen haben können. Wobei hier sozusagen quasi der Vorbehalt von 296 HGB, also quasi insbesondere die Nichteinbeziehung aufgrund von Wesentlichkeitsgründen letztendlich fehlt. Und wir empfehlen analog der Finanzberichterstattung diesen Einschub, also unbeschadet von, Sie kennen das aus den Vorschriften für die Finanzberichterstattung, entsprechend aufgenommen wird. Ja, das vielleicht mal kompakt, das Thema Reporting, Berichterstattung. Der zweite wesentliche Bereich für uns ist natürlich das Thema Prüfung. Wie sehen da die Vorschläge im neuen Referentenentwurf aus, Anja?
Ja, die Vorschläge sind auch weitestgehend identisch mit denen aus dem letzten Jahr. Positiv für uns ist, dass der Referentenentwurf weiterhin vorsieht, dass für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten weiterhin nur der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer vorgesehen ist. Das kann im Übrigen dann auch der Abschlussprüfer sein, der Prüfer. Allerdings kann es auch ein anderer Wirtschaftsprüfer sein. Es gibt für das Geschäftsjahr 2025 analog zum Vorjahr eine Übergangsvorschrift im EGHGB, dass eben der bestellte Abschlussprüfer auch als Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung gilt, wenn nicht explizit jemand anders bestellt wurde. Und zu dem Thema nur der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kann die Prüfung übernehmen. Im Regierungsentwurf letztes Jahr war ja noch ein Prüfauftrag an die Bundesregierung enthalten, dass geprüft werden soll, ob nach einer gewissen Übergangszeit möglicherweise auch Dritte zugelassen werden sollen für die Prüfung. Das ist im aktuellen Referentenentwurf nicht mehr enthalten. Dann haben wir uns ziemlich ausführlich in unserer Stellungnahme geäußert zum Thema Prüfungsvermerk. Und zwar sind da die Vorschriften weitestgehend aus dem 322 zum Bestätigungsvermerk übernommen worden. Und das passt halt nicht unbedingt zu dem, was zum einen in der CSRD steht und zum anderen, was auch in den internationalen Prüfungsstandards steht, also ISA E3000 und ISSA 5000. Zum Beispiel wird weiterhin ein Urteil zur Einwendungsfreiheit geäußert oder verlangt. Und es gibt den Begriff Versagungsvermerk, das kennen die internationalen Standards gar nicht. Also da regen wir an, dass wir uns ein bisschen mehr noch orientieren eben an den internationalen Gegebenheiten, damit man später nicht unterschiedliche Vermerke europaweit hat. Was neu ist in dem Referentenentwurf, ist eine Aussage zur Einschränkung des Prüfungsvermerks. Da wird jetzt von tatsächlichen Verhältnissen gesprochen. Ich will die Vorschrift hier jetzt gar nicht zitieren. Jedenfalls deutet das darauf hin, dass der deutsche Gesetzgeber davon ausgeht, dass die ESRS, nach denen ja die Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen sind, ein sogenanntes Fair Presentation Framework ist. Also sprich, dass es eben immer um die Vermittlung einer Fair Presentation geht. Das heißt, eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Lage. Das ist aber noch überhaupt nicht geklärt auf europäischer Ebene. Also selbst die EFRAG selber ist sich nicht ganz einig, ist es jetzt ein Fair Presentation Framework, ja oder nein. Die ersten Veröffentlichungen dieser Arbeitsstände, die ich eben angesprochen hatte, die deuten darauf hin, dass es in die Richtung gehen wird. Aber das ist aktuell, wie gesagt, nicht klar. Deshalb sollte man das auch nicht im deutschen Gesetz irgendwie stehen haben. Dann gibt es eine Umbenennung vom Prüfungsbericht in Abschlussprüfungsbericht. Die halten wir auch nicht für sinnvoll. Es gibt keinen Prüfungsbericht für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber das ist eher, ja, ich sag mal, eine redaktionelle Änderung. Wichtig noch zum Thema Examen: Es bleibt bei der separaten Prüfung zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das heißt, es ist weiterhin keine Integration ins WP-Examen vorgesehen. Und auch die Grandfather-Regelung für alle, die vor dem 01.01.2026 bestellt wurden, ist weiterhin unverändert. Das heißt, da muss man eben keine separate Prüfung nachweisen, sondern nur jetzt in Anführungsstrichen eine Fortbildung nachweisen. Das gilt übrigens nicht für die Kollegen, die mit ihrem Prüfungsverfahren erst nach dem 31.12.23 begonnen haben. Die sind explizit ausgenommen. Das entspricht aber auch der CSRD. Was aber über die CSRD hinausgeht, ist jetzt eine neue Regelung nur zum Glück in der Regierungsbegründung, dass nämlich die Fortbildung abschließen soll mit einer mündlichen Lernerfolgskontrolle. Das ist aber sonst nirgendwo vorgesehen und sowohl wir als auch beispielsweise die WPK fordern, dass das wieder aufgegeben wird. Soweit jetzt zum Referentenentwurf. Kommen wir zurück zur europäischen Ebene. In der Übersicht ganz am Anfang haben wir ja auch den Quick Fix Delegated Act angesprochen. Was thematisiert denn dieser Quick Fix Delegated Act?
Ja, die EU-Kommission arbeitet an verschiedenen Stellen, um quasi das Nachhaltigkeitsberichterstattungsregime etwas leichter zu gestalten und hat deswegen eben, du hast es gesagt, diese delegierte Verordnung, den sogenannten Quick Fix, erlassen. Dabei geht es um eine Änderung des ersten, also des bestehenden Satzes der ESRS. Ziel ist es jetzt hier, Unternehmen der ersten Welle, also die bereits in der Anwendungspflicht sind nach CSRD nach aktuellem Stand entsprechend zu helfen. Und die Idee ist eben hier durch verlängerte oder erweiterte Übergangsvorschriften, vor allen Dingen für die Berichtsjahre 25 und 26, Erleichterungen zu erzielen. Wie stellt sich dieser Delegated Act das vor? Die erste Idee ist eben, dass es keine weiterführenden Berichtspflichten gibt als die zum Erstzeitpunkt der Berichterstattung, also für das Geschäftsjahr 24, sie bestanden, und es werden auch einige Berichtspflichten punktuell entsprechend zurückgenommen. Das betrifft eine Reihe von Standards, die will ich jetzt hier nicht alle aufzählen. Dem Delegated Act beigegeben ist auch nochmal eine Übersicht der Änderungen, da kann man das dann im Detail auch nochmal entsprechend nachvollziehen, und logischerweise sollen diese Quick-Fix-Änderungen dann eben auch für ab Januar 25 beginnende Geschäftsjahre greifen, sonst würde die Erleichterungswirkung natürlich auch gar keinen Sinn machen. Ja, wir stellen fest, es ist ein Delegated Act. Das heißt, hier haben wir natürlich jetzt einen etwas anderen Rechtsetzungsprozess als zum Beispiel bei der Überarbeitung der CSRD. Das ist ja eine Richtlinie. Das heißt, wir haben jetzt diese sogenannte Scrutiny Period. Das heißt, Rat und Parlament haben 2, maximal 4 Monate Zeit, jetzt das Ganze zu prüfen und gegebenenfalls Einspruch dagegen einzulegen. Sollte das nicht passieren, tritt also quasi kurz nach der Veröffentlichung dieser Delegated Act in Kraft. Um es auch nochmal zu betonen, eine nationale Umsetzung bedarf es hier nicht. Dieser Delegated Act wirkt dann entsprechend unmittelbar. Und ja, wir werden uns als IDW natürlich über allen Rechtsakten sehr zeitnah auch in den Gremien damit beschäftigen, welche Konsequenzen das dann für die nächsten Berichtsperioden haben wird.
Ja, vielen Dank dafür. Wir haben ja noch einen weiteren Delegierten Rechtsakt angesprochen, nämlich den zur EU-Taxonomieverordnung. Und dadurch, dass die Änderungen doch da sehr umfangreich sind, haben wir uns schon vorgenommen intern, dass wir dazu einen eigenen Podcast machen werden. Aber jetzt schon mal an dieser Stelle einmal die Bitte, kannst du uns einen ganz kurzen Überblick über diese Änderungen geben?
Ja, ich glaube, das kann man ganz schön zusammenfassen. Auch hier wiederum aufgemerkt, ein Delegated Act. Und zwar ist das jetzt eben ein Delegated Act mit 16 Anhängen. Und um nicht ins Schleudern zu kommen, schaue ich hier mal auf meinen Spickzettel. Also dieser Delegated Act ändert zum einen die Delegierte Verordnung zur Berichterstattung nach der Taxonomie, die Delegierte Verordnung zu den 2 klimabezogenen Umweltzielen und die Delegierte Verordnung zu den 4 nicht klimabezogenen Umweltzielen. Und vorgesehen sind hier Erleichterungen bei der Berichterstattung, vor allen Dingen, indem jetzt eben ein Wesentlichkeitswohnsatz in die Taxonomie-Regelungen entsprechend eingeführt wird. Das sind Änderungen an den Meldebögen vorgesehen und bei den technischen Bewertungskriterien im Hinblick auf das Umweltziel Vermeidung oder Verminderung von Umweltverschmutzungen gibt es Änderungen bei den Do Not Significant Harm Regelungen, die jetzt hier vorgeschlagen sind. Das Ganze soll für Geschäftsjahre ab 2026 gelten, allerdings auch mit der Möglichkeit, es 2025 schon vorzeitig wahlweise anzuwenden. Auch hier Delegated Act. Das Verfahren habe ich gerade kurz geschildert. Und da müssen wir natürlich dann ebenfalls abwarten, wie die Scrutiny Period hier entsprechend verläuft.
Ja, das werden wir tun. Schauen wir mal. Standardfrage am Ende, Bernd. Wie geht's weiter? Du hast schon ein paar Dinge genannt, aber
genau,
was kann man dazu noch sagen?
Das ist immer die schöne, aber auch immer schwierig zu beantwortende Frage am Ende. Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben mitbekommen, dass die europäischen Mühlen mahlen, die deutschen Mühlen mahlen. Ein bisschen ist natürlich jetzt auch Sommerpause oder vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Aber letztendlich muss das Ganze natürlich weitergehen. Der nächste für uns wesentliche Zeitpunkt wird sicherlich die Veröffentlichung der vorgeschlagenen Änderungen an den ESRS sein, was du eingangs geschildert hast mit der dann ja auch beginnenden Comment-Period. Daran werden wir uns natürlich ganz, ganz sicher beteiligen, nachdem wir uns ein Bild über die vorgeschlagenen Änderungen an den ESRS gemacht haben. Dann haben wir gerade festgestellt, laufen ja jetzt diese beiden Scrutiny-Periods. Da müssen wir dann auch schauen, was passiert da und was kommt da am Ende entsprechend raus. Und natürlich das ganz große oder der große Elefant im Hintergrund ist natürlich das Thema Überarbeitung der CSRD, was wir vorhin angerissen haben, also die Frage insbesondere des Scopes natürlich, die ja im Moment auch auf europäischer Ebene diskutiert wird. Ja, die Bundesregierung hat vertreten durch zwei Minister einen Brief an die zuständige Kommissarin geschrieben und hat gesagt, man möge sich doch bitte beeilen, diese Verfahren in 2025 doch bitte an ein Ende zu bringen, damit man die noch rechtssicher in den gerade jetzt skizzierten Referentenentwurf entsprechend einbringen kann. Ob man das ganz fair finden soll, mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Nachdem wir selbst hier in Deutschland lange geschludert haben mit der Anpassung unseres nationalen Rechts, das jetzt machen, aber dann wiederum gleichzeitig die EU dazu drängen, doch bitte jetzt mal voran zu machen, ist natürlich ein bisschen sportlich. Helfen würde es, aber ich wage mal die Prognose, dass das zumindest nicht vollständig in 2025 auf europäischer Ebene alles abgeschlossen sein kann, insbesondere eben auch die Überarbeitung der CSRD. Ja, und das wirkt natürlich dann unmittelbar auch auf unser nationales Verfahren entsprechend ein. Kabinettsbefassung soll ja, du hast es gehört, Anja, im August noch erfolgen. Gucken wir mal, ob das passiert. Gucken wir mal vor allen Dingen darauf, was aus diesen vielen Comment-Lettern auch natürlich, den die eingereicht haben, möglicherweise noch eingearbeitet werden kann, bevor dann das parlamentarische Verfahren beginnt, mit Schwerpunkt sicherlich natürlich auch nach der Sommerpause. Klar, das alles wird sehr spannend sein zu beobachten und ja, ich glaube, Stoff für weitere Podcasts in dieser Reihe ist damit genug vorhanden und das werden wir natürlich auch entsprechend aufbereiten und hier präsentieren. Ja, und damit sind wir dann auch schon zum Ende gekommen. Wir sagen Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten einen guten Einblick geben, kurz und knapp, in das, was sozusagen aktueller Stand auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene ist. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu dem ganzen Omnibus-Paket. Vor allen Dingen haben wir ja ein FAQ-Papier im Mitgliederbereich auf unserer Homepage. Das haben wir kürzlich überarbeitet, auch mit aktuellen Übersichten zu den Vorschlägen, auch zur Erarbeitung der CSRD. Das möchten wir Ihnen natürlich ans Herz legen. Auch unseren aktuellen Commentletter finden Sie auf unserer Homepage und das fasst sicherlich auch noch oder ergänzt sicherlich vieles von dem, was wir hier heute besprochen haben. Ja, dann bleibt uns beiden, Anja und mir, nur Ihnen nochmal herzlich zu danken, eine schöne Ferienzeit und Sommerzeit zu wünschen und ja, verbunden mit der Bitte, uns gewogen zu bleiben. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann, glaube ich, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch gerne wieder. Dankeschön und machen Sie es gut.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.